Pornografie zerstört Ehen und lässt das Denken verrotten. Wenn du mit mir einer Meinung bist, abonniere unseren Kanal, gib uns einen Like und klickt auf das Glöckchen. Mein Name ist Dr. Fevre Standauro, Ricci für Freunde. Ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und ich möchte heute mit euch über eines der Dinge sprechen, die mich am meisten belasten oder belastet haben bisher in meiner Laufbahn als Psychiater und Psychotherapeut. Es geht, wie ihr schon gehört habt, um die Pornografie. Ich habe mehr Verständnis für die Heroinabhängigkeit wie für die Pornografieabhängigkeit. Ja, ich nenne das Abhängigkeit und ich erläutere auch gleich warum. Es ist eines der dümmsten Verhaltensweisen des Menschen, was ich bisher habe erleben können. Und glaub mir, ich habe einiges gesehen. Nein, mir geht es nicht darum, dir Schuldgefühle zu machen, wenn du ein Opfer bist der Pornografieabhängigkeit. Mir geht es darum, dich sowie alle Menschen darüber zu informieren, sie in Kenntnis zu setzen, was da eigentlich läuft. Dutzende von Familien habe ich zerstört gesehen aufgrund der Pornografie. Lass uns mal ganz kurz über das Gehirn reden. Das Gehirn hat an die 120 Milliarden Neuronen plus, minus ein paar Millionen. Manche haben ein paar Millionen mehr, manche haben ein paar Millionen weniger. Und jede Gehirnzelle hat circa 20.000 Verknüpfungen. Das heißt, so 20.000 Ausläuferchen, das sind die Synapsen, die sie dann mit anderen Gehirnzellen verbinden. Eine Gehirnzelle hat ein Aktionspotenzial von 19 Millisekunden. Das heißt, es braucht dann 19 Millisekunden, bis es dann wieder den nächsten Impuls aussenden kann. Und so sind es eben Impulse in Millisekundentakt. Das heißt, wenn wir es hochrechnen, dass binnen einer Sekunde unsere Gehirnzellen potenziell ca. 2-mal mehr intrasynaptische Informationsübertragungen ausgelöst haben, können, wie es Partikel, Elektronen, Neutronen, Positronen und so weiter im Universum gibt. Das ist ca. 10 hoch 70, das ist eine 10 mit 70 Nullen dran, das ist eine ungeheure Zahl. Ein Augenblick, ein Moment beträgt 3 Sekunden. Unser Gehirn braucht 3 Sekunden, um die Information, alles Information zu erfassen, zu verarbeiten und uns in unserem Bewusstsein zu vermitteln, in unserem Bewusstsein bewusst werden zu lassen, dass wir uns jetzt in diesem Moment befinden. Die Bildung neuer synaptischer Verknüpfungen, das heißt neue Verbindungen zwischen den einzelnen Gehirnzellen, die wiederum diese Verbindungen, sie kodieren neue Gedächtnisinhalte, wird durch die Ausschüttung von Neurotransmitter begünstigt. Was sind denn Neurotransmitter? Neurotransmitter sind Substanzen, die unser Gehirn selbst ausschüttet, die das machen, dass sich neue Verknüpfungen bilden und dass wir auch unterschiedliche emotionale Zustände erleben können. Darunter Noradrenalin, kodiert Aufregung, Angst, Aggression, Serotonin, Entspannung, Freude, Sättigungsgefühl, Dopamin, Erfolg, Belohnung, haben wir alle schon mal gehört. Gamma-Aminobutyrylsäure oder GABA macht Hemmung, ist schmerzstillend, entspannend. Oxytocin macht ein Gefühl der Vertrautheit, der Beziehung und der Nähe. Nun pass mal auf. Menschen, Homo sapiens sapiens, und ich hoffe, dass wir uns als Homo sapiens sapiens verstehen können. Es kann sein, dass der ein oder andere Neandertaler da hinter der Kamera steht oder auf der anderen Seite vom Bildschirm steckt. Aber wir sind Menschen. Menschen sind im biologischen Sinn monogam. Das bedeutet einehelich. Das ist die These, von der wir ausgehen, dass sie eine selektive Verbindung zum Partner herstellen. Diese Verbindung manifestiert sich in unserer Gattung als jene Emotion, die wir als Liebe bezeichnen. Wir sind Bindungstiere. Wir binden uns an Partner. Diese Emotion, Liebe, Bindung, ist sehr mächtig, lebensbestimmend und unzweifelbar in unserer Biologie und in unseren Genen verankert. Du kommst nicht rumherum, Mensch zu sein. Selbst heute, mitten in all dem Gender-Wahnsinn, was wir überall erleben, sehen wir, dass Menschen sich nach Bindung sehnen. Wie auch immer sie sich verstehen. Nur wenige Studien zum Betreff des Paarungsverhaltens des Menschen sind jetzt bis heute überhaupt erstellt worden, da Menschenversuche in Bezug auf das menschliche Paarungsverhalten wären ethisch zutiefst bedenklich. Die Tierforschung zeigt aber die klaren Vorteile der Monogamie, das heißt der Einehelichkeit. Wir haben zum Beispiel Killerwale. Killerwale, die kommen zusammen und sie bleiben ein Leben lang zusammen. Oder unterschiedliche Schwäne, Schwansorten. Die Schwäne, sie binden sich an einen Partner und sie bleiben für immer dann, bis sie sterben mit dem Partner zusammen. Der Microtus ochrogaster, das ist die rotbäuchige Präriemaus in den USA, ist monogam und zeigt uns, warum dieses eineheliche Modell biologisch erfolgreich ist. Und zwar haben wir die beiden Elterntiere, die sich gemeinsam um die Nachkommenschaft kümmern. Das heißt, die Qualität der Nachkommenschaft ist höher und die Überlebenswahrscheinlichkeit der einzelnen Nachkommen ist entsprechend auch höher. Deshalb können sie sich leisten, wenige Nachkommen zu haben, was dann wiederum energetisch unaufwendiger ist. Wir haben demnach eine niedrigere Bevölkerungsdichte, die aber dazu in der Lage ist, Notsituationen wie Nahrungsmangel eher zu überstehen. Und ist dann dadurch bedingt, diese Vorteile liegen an der Kooperation, Zusammenarbeit zwischen beiden Partnern. Ja, wie ihr wisst, bin ich bekennender Christ und ich lese aus dem Katechismus der katholischen Kirche Artikel 1652, durch ihre natürliche Eigenart sind die Ehe als Institution und die eheliche Liebe auf die Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft hingeordnet und finden darin gleichsam ihre Krönung. Unsere Kinder sind für uns als Menschen eines der wichtigsten Dinge, beziehungsweise Beziehungen, was sind ja keine Dinge, die wir haben, sind das Wertvollste, was wir haben. Wir haben Berichte aus den punischen Kriegen von den Zeiten der römischen Kaiser, da wo Hannibal durch Europa mit den Elefanten gezogen ist, wo römische Generäle darüber geschrieben haben, wie unerträglich für sie der Gedanke wäre, dass ihre Kinder im Kampf versterben. Das, was hier die Kirche sagt, ist richtig. Denn das ist, wonach wir uns auch sehnen in unserer Ehe. Wir sehen uns in den allermeisten Fällen nach Kindern. Und dann sehnen wir uns danach, diese Kinder gemeinsam mit unseren Partnern und nicht alleine zu erziehen. Tatsächlich, alleinerziehende Menschen leiden darunter, dass sie niemanden an ihrer Seite haben, die ihnen dabei helfen, ihre Kinder so erziehen. Und das ist keine Kritik. Das ist keine Kritik, das ist ein Klagelied. Das ist ein Klagelied. Warum? Die alleinerziehenden Menschen, sie kommen zu mir und sie suchen nach dem Partner, der ihnen dabei helfen könnte, ihre Kinder großzuziehen. Und es ist seltenst der Fall, dass sie da die richtige Person finden. Warum? Weil wenn sie einen Partner finden, dann ist das Problem, dass die Kinder sich mit dem Partner nicht als Elternteil irgendwie identifizieren können, immer wieder. Und es ist dann deshalb auch Konflikte gibt, Konflikte, die dann drohen, die Beziehung in die Brüche zu führen. Wir lesen in der Heiligen Schrift, im Buch der Weisheit, Kapitel 3, Vers 16. Doch die Kinder von Ehebrechern verkümmern und die Nachkommen einer sündigen Verbindung schwinden dahin. Ich weiß, es ist nicht politisch korrekt. Aber wenn das nicht politisch korrekt ist, dann sind hier die 70 Studien, die mir vorliegen, über die Nachteile der Scheidung auch nicht politisch korrekt. Und meine lieben Leute, wir müssen zur Realität aufwachen, dass die Wirklichkeit nicht unbedingt politisch korrekt ist. Die Wirklichkeit, die Realität kann ganz schön hart sein. Oh mein Gott, und wirklich, die Kinder von geschiedenen Eltern, haben sie einen Nachteil? Leider Gottes ja. Und deshalb sitze ich hier und versuche euch zu vermitteln, dass Scheidung und Trennung und Pornografie, dass es eine schlechte Idee ist. Weil es bringt keinen Menschen weiter. Also sind wir wirklich an dem Punkt gelangt, wo der Großteil der verheirateten, erwachsenen Bevölkerung sich emotional, intellektuell und beziehungspsychologisch bankrott erklären muss? 60% Scheidung. 60%. Das heißt, die Norm ist es, dass die Menschen, die heute heiraten, nicht imstande sind, eine Beziehung zu führen mit einem anderen durchschnittlichen Menschen, den sie heiraten. Wollt ihr mir sagen, dass die Menschheit im Durchschnitt, der durchschnittliche Mensch, völlig beziehungsunfähig ist? Ich denke nicht. Ich denke, dass jeder einzelne von uns das grundsätzliche Potenzial hätte, die Fähigkeit hätte, das Vermögen hätte, eine Familie zu gründen und sie ein Leben lang zu erhalten. Ich denke aber auch, dass diese 60% geschiedenen Menschen die Opfer einer unzugänglichen oder eine unzulänglichen, ist das richtige Wort, eine defizitäre, eine mangelhafte Erziehungs- und Bildungspolitik ist, weiß, wie man Beziehungen führt, kann man lernen. Es ist erlernbar. Es gibt eine wissenschaftliche Grundlage für das Errichten, Etablieren und Fortführen von Beziehungen. Wenn ihr es mir nicht glaubt, schaut euch mal die Werbeindustrie an. Denen gelingt es, dass wir hier Beziehungen zu ihren Produkten aufbauen, die sie verkaufen wollen, und zwar lebenslange Beziehungen. Sei es jetzt an eine Zahnpasta-Marke. Sei es jetzt die Jeans, die du dir kaufst, oder das Kleidungsgeschäft, wo du immer wieder hingehst. Du hast eine Beziehung zu denen aufgebaut. Es ist zwar keine tolle Beziehung, es ist eine sehr grundlegende, basale Form der Beziehung, aber es ist eine Beziehung. Und diese Beziehung hast du deshalb aufgebaut, weil es hochbezahlte Menschen gibt, die dafür bezahlt werden, es zu veranlassen, dass du eine Beziehung aufbaust zu den Produkten, die du kaufen sollst. Ja. Scheidung beeinträchtigt die Entwicklung der Kinder in körperliche, gesellschaftliche, emotionale, intellektuelle, morale und spirituelle Hinsicht. Wir kommen zurück zu unserer Präriemaus. Was macht denn unsere rotbäuchige Präriemaus? Stell sie mir wirklich schnuckelig vor. So besonders. Was haben wir mit dieser Präriemaus gemeinsam? Es ist das V1AR-Gen. Dieses Gen ist auch im Menschen wiederzufinden oder in den Killerwalen oder in den Schwänen oder unterschiedliche Brieftaubensorten. Was macht dieser Gen? Dieser Gen bewirkt, dass bei uns monogames Verhalten entsteht, und zwar durch die Ausschüttung von Oxytocin, Östrogen, Progestin, Progesteron, Vasopressin, Dopamin in den Menschen. Und zwar zum Beispiel, wir haben Oxytocin, Östrogen, Progestin und Progesteron. Das ist, dass diese Hormone, diese Neurotransmitter dienen der Entwicklung von Mutterschaftsgefühlen durch den Anstieg von Hormonen und anschließenden Abstieg, zum Beispiel während der Entbindung sowie auch während des Stillens. Ich hab's tausende von Malen, wenn nicht selbst gesehen, dann in jedem Fall von betroffenen Frauen berichtet bekommen. Ich habe mein Kind zum ersten Mal gesehen, hat es frisch in Bunden. Und ich war sofort unsterblich verliebt. Mir wurde klar, ich werde, solange ich lebe, niemals aufhören können, dieses Kind zu lieben. Das ist Bindung, Beziehung. Wir haben Versuche durchgeführt mit unseren Präriemäusen. Und das müsst ihr euch folgendermaßen vorstellen. Wir haben da ein Labyrinth, so ein Mäuselabyrinth, und in diesem Mäuselabyrinth gibt es so Stellen mit Futter und Heu, die warm und kuschelig sind. Dann gibt es andere Stellen, wo Wasser ist, wo der ganze Boden eben hier voll Wasser ist. Und es gab auch andere Stellen, wie zum Beispiel so Gänge oder Trakte, wo die Mäuse durchlaufen konnten oder mussten. Und es gab auch andere Räumlichkeiten, Bereiche, die mit einem elektrischen Gitter versehen waren, wo die Mäuse, wenn sie drüber gelaufen sind, sich wie ein bisschen so ein Schmerzreiz gehabt haben an dem Pfötchen. Es hat sie nicht verletzt, aber es war einfach unangenehm, da mit dem Pfötchen drauf zu gehen. Und wir haben gesehen, dass diese Mäuse dazu imstande waren und auch gewillt waren, zum Beispiel über ein elektrisches Gitter zu laufen, um Wasser oder Nahrung zu bekommen. Auch über das elektrische Gitter zu laufen, um zu ihrem Nest, zu ihrem Zuhause zurückzugelangen. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass wenn wir diesen Mäusen, unabhängig davon, wo sie sich im Labyrinth befinden, eine Oxytocin, Dopamin, Vasopressin-Spritze ins Gehirn verpassen, dass sie dort ihr Nest aufbauen, wo sie diese Spritze bekommen haben. Unabhängig davon, ob es nass ist, ob es ungemütlich ist, ob es zu heiß ist, ob es zu kalt ist. Absolut egal für die Mäuse. Da, wo sie dieses Zuhause-Neurotransmitter-Komplex ins Gehirn geschossen kriegen, da bauen sie ihr Nest. Nun, wir wissen, dass diese Hormone beim Geburtsprozess ausgeschüttet werden, Sie werden beim Stillen ausgeschüttet und auch beim menschlichen Orgasmus. Mhm. Genau. Wenn das menschliche Gehirn oder dann, wann das menschliche Gehirn einen Orgasmus produziert, schüttet es ungeheure Mengen an Oxytocin, Dopamin und Vasopressin. Und alles, was mit diesem sexuellen Höhepunkt in Verbindung gebracht wird, wird als der Partner kodiert. Und wenn es deine Toilette ist und die pornografischen Bilder, die du dir gerade im Handy anschaust, das ist dann dein Partner in der Blackbox. Es ist schon klar, wir Menschen verstehen, dass die Toilette und der Handy mit den pornografischen Bildern, dass es nicht die Partnerin ist. Aber unser Blackbox, unser hier Raubtiergehirn, unser Affengehirn innen drin, der checkt es nicht. Und deshalb ist der Ort, wo Pornografie konsumiert wird, und denen dann auch die Betroffenen der Selbstbefriedigung nachgehen, ist auch der Ort, wo sie sich am sichersten und gemütlichsten fühlen in ihrem Alltag. Der Ort, wo sie immer wieder hingravitieren. Diese Prozesse führen demnach zu neuen, unauflöslichen intrasynaptischen Verknüpfungen im Gehirn. Oh. Es bleibt alles für immer da. Der Mensch vergisst nie. Es bleibt gespeichert. Es kann sein, dass es nicht im aktiven Gedächtnis ist. Aber es ist da und es ist abrufbar. Es wird nie gelöscht. Und was da passiert, ist, dass der menschliche Partnerschaftskomplex, was wir in unserem Gehirn haben, wird dann aktiviert und dann mit den pornografischen Inhalten besetzt. Und dann fängst du an, immer wieder an deine Partnerin zu denken, wie verliebt. Sehnst du dich danach, wieder zurückzukommen zu der Situation, wo du eigentlich in Ketten bist und immer unfähiger wärst, eine normale, gesunde Familie zu gründen, zu leben? Und sag mir nicht, du konsumierst Pornografie, weil du dich mit deinem Mann oder mit deiner Frau oder mit deinem Partner nicht verstehst. Es ist andersrum. Du verstehst dich mit deinem Partner nicht, weil du Pornografie konsumierst. Es gelingt dir nicht, eine gesunde Partnerschaft aufzubauen, weil du Pornografie im Hirn hast. Das ist, was ich erlebe. Das ist, was ich immer wieder sehe. Der Vollzug des ehelichen Aktes prägt das menschliche Gehirn lebenslänglich. Was ja an sich nicht schlimm ist, wenn wir auch tatsächlich das vorhaben, lebenslänglich miteinander zusammen zu sein. Katechismus der katholischen Kirche, Artikel 1646. Die eheliche Liebe verlangt von Natur aus von den Gatten unverletzliche Treue. Von Natur aus, das heißt rein genetisch, indem wir sind. Das ergibt sich aus der gegenseitigen Hingabe, in der die beiden Gatten sich einander schenken. Liebe will endgültig sein. Sag mir nicht, dass du es nicht möchtest, dass du endgültig geliebt wirst. Dass es dir egal ist, ob du heute geliebt wirst und morgen nicht. Liebe will endgültig sein. Sie kann nicht bloß bis auf Weiteres gelten. Ich lese immer noch aus dem Katechismus. Diese innige Vereinigung als gegenseitiges sich Schenken zweier Personen, wie auch das Wohl der Kinder, verlangen die unbedingte Treue der Gatten und fordern die unauflösliche Einheit. Ich habe die Tränen gesehen von den Kindern von geschiedenen Eltern. Ich höre ihre Klagen. Sag nicht, dass das egal ist. Sag nicht, dass es in Ordnung ist. Es ist nicht in Ordnung, das Zuhause eines Kindes zu zerstören, weil wir zu selbstsüchtig sind, über unseren eigenen Schatten zu springen. Mein Punkt ist, dass wir durch die Pornografie unser Gehirn prägen, unser Gehirn verunstalten. Wir bilden neue, neuronal verankerte partnerschaftliche Bindungsverknüpfungen aus, die unsichere Verhältnisse, weil die Pornografie ist kein sicheres Verhältnis, mit Partnerschaft zusammen verknüpft. Wir entwickeln ein verzerrtes Konzept von dem, was Geborgenheit und Zuhause ist, weil das Zuhause und die Geborgenheit wird die Situation, wo Pornografie konsumiert wird. Wir entwickeln eine höhere Wahrscheinlichkeit der Untreue aufgrund der Toleranz für außereheliche Bindungen. Sowie auch die mangelhafte Ausbildung von sonstigen Bildungselementen. Und ich höre die Stimme der Männer, aber Richie, das ist doch normal. Das machen Männer so. Wisst ihr was? Ich muss euch recht geben. 95% der männlichen Bevölkerung konsumiert Pornografie. Ja, es ist normal. Aber dass es normal ist, heißt noch lange nicht, dass es gut ist. Aus meiner Perspektive, wer Pornografie konsumiert, ist kein Mann, das ist ein Feigling, der nicht den erforderlichen Mut und die Stärke hat, eine saubere Beziehung zu führen. Bist du wirklich so weit, dass du dich selbst befriedigen musst, weil deine schwangere Frau nicht imstande ist, dir das zu geben, was du willst? Bist du wirklich so weit, dass du deinen Mann, deine Partnerin, deine Ehefrau erniedrigen musst, und ihr das Gefühl vermitteln muss, dass sie nicht einmal die Bilder wert ist, die du anschaust? Mein Freund, ich denke, es wird Zeit, aufzuwachsen, sich Hosen und Stiefel anzuziehen und dafür zu sorgen, dass Spreu vom Weizen getrennt wird. Es ist die Zeit, einen festen Entschluss zu fassen, der Pornografie, der Selbstbefriedigung ein und für allemal abzudanken, loszuwerden, in deinem Leben auszumerzen, sodass du für deinen Partner, für deine Familie, für deine Kinder, der Vater, die Mutter sein kannst, die sie auch tatsächlich verdienen, auch wenn du nicht denkst, dass es so ist. Amen.